Du hörst Suchtgespräche oder Suchgespräche mit Janina und Marti. Ein Podcast über die psychotherapeutische Arbeit bei Sucht.
Moin Marti.
Hi Janina.
Willkommen zu unserer ersten Folge Gedanken zur letzten Stunde. Wir haben gedacht, ein paar Dinge würden wir gerne ergänzen und das so kurz wie möglich und so ausführlich wie nötig, weil dafür ist der Podcast ja da, dass man Dinge nicht einfach nur anreißt, sondern sie so ausführlich bespricht, dass man am Ende auch wirklich was umsetzen kann.
Genau, und dafür haben wir uns dieses Format ausgedacht. Das ist auch gut möglich, dass das auch nochmal für zukünftige Folgen erscheint. Und passend zu unserem Psychotherapie-Thema haben wir uns entschieden, das Ganze eben Gedanken zur letzten Stunde zu nennen und immer dann einzusetzen, wenn uns nach einer Hauptfolge auffällt, boah, da hat entweder was gefehlt oder wir sind mit irgendwas, wie wir es ausgedrückt haben, vielleicht auch unzufrieden oder wollen was ergänzen, dass das nicht zu kurz kommt, aber eben gleichzeitig die Hauptfolgen nicht 2-3 Stunden lang werden, sodass jeder immer die Möglichkeit hat zu entscheiden, ob er hier nochmal reinhören will.
Ihr könnt ja auch gut die Kapitelmarken nutzen, wenn ihr sagt bei einem gewissen Thema, okay, das interessiert mich jetzt nicht nochmal mehr in der Tiefe, dann könnt ihr einfach skippen. Dann würde ich sagen, starten wir. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, Martin.
Wir fangen an mit dem Rollenspiel der letzten Folge, denn da haben wir selber beim Reinhören nochmal gemerkt, dass es uns wichtig ist zu ergänzen, dass da in einer realen Anamnese definitiv noch weitere Fragen notwendig gewesen wären. Aufgrund der Zeit und da wir uns wirklich auf einen Ausschnitt konzentrieren wollten, haben wir es nicht gemacht. Aber was zum Beispiel ganz, ganz wichtig gewesen wäre, wäre nochmal bei der Videospielabhängigkeit oder beim generell Thema des Spielens auch noch andere Arten des sowohl digitalen Videospiels als auch des Glücksspiels mal abzufragen. Dazu könnten beispielsweise gehören sowas wie Online-Poker, solche Fragen wie, ob Glücksspiel eine Rolle spielt oder auch Verschuldung ist ein Riesenthema bei Glücksspiel, was in keiner Anamnese fehlen sollte.
Und Lotto, finde ich, wird auch sehr oft unterschätzt, weil das in gewissen Generationen irgendwie was ist, was zu guten Ton gehört, ne, was irgendwie gefühlt alle machen. Und auch das kann sehr übertrieben auch ablaufen.
Total. Und um da, das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber da noch eine wichtige Unterscheidung, die auch häufig nicht gemacht wird, ist, dass Spielsucht ja einerseits für Videospielabhängigkeit, aber auch in Richtung Glücksspielabhängigkeit gehen kann. Und dann gibt es auch Videospiele, in denen Glücksspiele wiederum eine Rolle spielen. Da wird es dann ganz schwierig rauszuklamüsern. Wenn da Interesse herrscht, könnte man da auch überlegen, ob man da nochmal eine eigene Folge zu macht.
Absolut. Und eine gute diagnostische Frage hinsichtlich Problembewusstsein wäre dann auch noch zu sagen, hat sich die Person vielleicht schon irgendwo sperren lassen? Ne? Also man kann sich ja bei den Casinos, den offiziellen, kann man sich sozusagen sperren lassen. Man kann sich online an einigen Stellen, glaube ich, sperren lassen, oder?
Ja, wobei ich immer von Betroffenen höre, dass es da Schlupflöcher gibt.
Ja, ne?
Also wenn man wieder anfangen will zu spielen, geht
dann
das.
Dann geht das, genau.
Das war was ich viel, viel gerade von Menschen, die online viel Glücksspiele spielen, schon häufiger gehört habe.
Ja. Was auf jeden Fall eben nicht geht, und das höre ich ganz oft, dass diese ganzen Automaten, die in irgendwelchen Kneipen stehen, wo ja oft auch viele illegal dabei sind, dass das sozusagen da nicht funktioniert.
Ja, genau. Das ist auch ein Feedback, was ich kenne.
Was hätte man denn noch aus dem Rollenspiel an Informationen oder Anamnese herausziehen können, was vielleicht nichts mit der Sucht zu tun hat? Das war nochmal so ein Gedanke. Die Suchtanamnese ist zwar hauptsächlich für die Suchtthemen da, aber man kann auch noch ganz viele andere Informationen rausziehen, wie zum Beispiel konkret bei dem Rollenspiel jetzt, dass es an sich viele Konflikte mit der Freundin gibt über das Thema Spielen und Konsum. Das Thema Grenzen setzen gegenüber der Freundin, das scheint ja irgendwie ein Thema zu sein. Das wirkt irgendwie so ein bisschen, als wäre er in so einer, ach, ich bin der kleine Junge, ne, als Rolle in der Beziehung. Das Thema, dass sie zu wenig Zeit verbringen, wo man auch nachfragen könnte, warum. Ne? Also da können auch potenziell noch weitere Themen drin liegen. Eine offene Kommunikation ist nicht vorhanden in der Partnerschaft, was ja auch wieder vieles mit sich bringen kann. Und dass es generell sehr viel um die Freundin ging in diesem Gespräch. Also ist da irgendwie auch vielleicht eine emotionale Abhängigkeit da oder vielleicht auch eine finanzielle Abhängigkeit. Nur um so ein paar Beispiele zu nennen, was man da auch noch hätte draus ziehen können, obwohl es eigentlich um das Thema Sucht geht.
Total. Ich finde jemand, ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat, irgendeine Psychotherapeutin, Psychotherapeut, hat mal den schönen Satz gesagt, so ein Gespräch machen wie ein Schachspiel. Nach jedem Zug stehen X hoch Y verschiedene andere Schachzüge zur Verfügung, die man gehen kann. Man kann mit dem Bauern weitergehen oder dann den Springer zum ersten Mal ziehen. Und das ist ja auch wirklich in der Anamnese so, dass mit jeder Antwort sich ein Feld an Möglichkeiten öffnet, wie man das Gespräch weiterführen will. Und eben gerade im Rollenspiel konnten wir natürlich nur, wenn man in der Metapher bleiben will, festgelegte Züge einzelner Figuren gehen.
Genau. Das war es auch schon zum Thema Rollenspiel. Der nächste wichtige Punkt war, dass wir nochmal klarstellen wollten, dass es keine Option ist, keine Suchtanamnese zu machen.
Schön ausgedrückt, ne?
Also das, was wir erwähnt hatten mit dem, es ist ja auch Thema in den Weiterbildungen schon bei uns gewesen, dass das irgendwie untergeht, dass gerade die zwei wichtigen Themen Suchtanamnese und Sexualanamnese einfach viel zu selten gemacht werden. Und deshalb, auch wenn sie kürzer ist, auch wenn sie nicht so ausführlich ist, wie man es vielleicht irgendwie gerne hätte, es ist keine Option, keine Suchtanamnese zu machen. Wir haben viele Berichte von PatientInnen schon gehört, die eine Therapie gemacht haben, ambulante Psychotherapie, wo der Konsum erst nach Monaten oder Jahren rauskam, wo sie gar nicht richtig wussten, dass das so eine Relevanz hat, wenn sie nebenbei konsumieren. Die Therapie dann vielleicht auch nicht richtig gewirkt hat oder es Therapieabbrüche gab oder dass, wenn sie es irgendwann mal so beiläufig angesprochen haben, die TherapeutInnen dann so schockiert und fast gekränkt, so klingt es dann manchmal, reagiert haben und dann einfach die Therapie abgebrochen haben. Und die dann so vorausgesetzt haben, dass der Patient oder die Patientin das bewusst verheimlicht haben und im Prinzip gar keine Behandlungsmotivation mehr vorhanden ist. Und das dann total schockierend für diese Menschen war und oft auch einfach ein krasser Bindungsabbruch war. Und die dann insgesamt das Thema Therapie und TherapeutInnen einfach sehr negativ abgespeichert haben. Und als letzten Punkt noch, dass sie das Gefühl hatten, Therapie bringt bei mir ja überhaupt gar nichts. Und dann jahrelang sich nicht mehr hilfesuchend an das Hilfesystem allgemein wenden, weil sie denken, es bringt bei mir einfach nichts. Und gar nicht wussten, wie der Konsum da einen Einfluss drauf hat. Und das oft dann erst wirklich ein Thema wird, wenn die Sucht auch noch schlimmer geworden ist.
Ja? Und das ist immer der Worst Case. Das sage ich auch bei uns in der Klinik oder als Dozent. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass Klientinnen und Klienten, die den Mut haben, dieses Thema anzusprechen, mit der Erfahrung rausgehen, oh, das war blöd, es anzusprechen, weil mein Gegenüber das nicht gut aufgefangen hat, weil ich explizit oder implizit abgewertet wurde. Und das ist immer das, was wir unbedingt in der Therapie vermeiden müssen, dass jemand mit einer negativen Beziehungserfahrung rausgeht. Um gerade angehende Therapeutinnen und Therapeuten vielleicht aber auch in Schutz zu nehmen, ich glaube, das Nicht-Ansprechen ist bewusst oder unbewusst auch manchmal ein Schutzmechanismus auf Seiten der Therapeutinnen, um unangenehme Themen herumzuschiffen. Gerade weil ich zum Beispiel Ausbildungsinstitute kenne, die tatsächlich sagen, nee, bei einem Suchtthema machen wir keine Therapie. Das ist dann kein Ausbildungsfall. Und da, glaube ich, auch die Sorge mitschwingt bei Psychotherapeutinnen und Therapeuten in Ausbildung. Und wenn ich es gar nicht erst anspreche, kann es auch kein Thema sein. Und ich muss nicht mit Supervisor Ausbildungsinstitut jetzt überlegen, was ich denn jetzt mache in dem Fall. Also da muss man sagen, spielt das System auch dagegen tatsächlich.
Das stimmt.
Und sozusagen belohnt auch Verschweigen in dem Fall.
Ja, also zusammengefasst, es ist unser Job, das Thema direkt von Anfang an mit in den Raum zu bringen und nicht unbedingt der Job nur des Patienten oder der Patientin das anzusprechen. Wir müssen dafür sorgen, dass es ein Thema ist.
Dann kommt das Thema, wenn man Suchtanamnese macht, was wir, wie gehört haben, absolut wichtig ist, ist es aber auch wichtig, dass die da nicht Kraut und Rüben ist, sondern strukturiert und nach einem gewissen Schema abläuft. Da erinnere ich mich immer sehr gut an eine sehr beeindruckende Oberärztin, der das ganz wichtig war, von der ich das auch gelernt habe, die gesagt hat, zu jeder Suchtanamnese gehört die Frage, wann wurde beispielsweise das erste Mal konsumiert, seit wann besteht er, ab wann wurde er dann vielleicht problematisch oder ab wann ist es gekippt. Ab wann, das ist auch eine ganz wichtige Frage, wurde denn auch täglich konsumiert? Und sie hat immer gesagt, was dabei sein muss, ist die Frage, gibt es Konsumpausen auch? Also sie hat immer so eindrucksvoll gesagt, eine gute Suchtanamnese sollte das Konsummuster beinhalten, also mit allen Facetten, sodass man, nachdem man diese Anamnese gemacht hat, einen sehr guten Eindruck hat, wie das genaue Muster des Gegenübers aussieht.
Genau, und eben jede Substanz einzeln erfragen. Das war was ich jetzt ja in dem Rollenspiel zum Beispiel nicht nicht so viel gemacht habe, weil wir auch so getan haben, als wäre die Suchtanamnese schon gewesen. Aber das ist schon wichtig, das für jede einzeln zu machen, weil man sonst Sachen übersieht. Und ich möchte mal Lanze brechen für diejenigen, die nicht so strukturiert sind. Ich finde, man muss es nicht auf die Art und Weise machen. Eigentlich wollten wir es erwähnen, um eine Unterstützung zu bieten, dass wenn man sich fragt, wo fange ich denn an? Weil ich mache das ehrlich gesagt nicht immer so strukturiert. Bei mir ist es oft auch Kraut und Rüben, weil sie es im Gesprächsfluss ja auch ergibt. Hauptsache, man hat am Ende diese Fragen für sich beantwortet, würde ich sagen.
Ich glaube, da hast du es gut zusammengefasst. Für einen selber muss irgendwie klar sein, was es ist. Und man sollte da selber sicher sein. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, Sozialisation. Ich habe es eben damals von besagter Oberärztin so gelernt und habe es mir eingeprägt. Aber du hast natürlich völlig recht, da sind viele Ansätze oder eigentlich alle Ansätze legitim, die, wie du sagst, am Ende zu befriedigenden Antworten führen.
Eine Ergänzung noch zum Thema, was kann ich mir rausziehen aus der Anamnese, selbst wenn man zu dem Schluss kommt, dass es keine Sucht oder Abhängigkeit ist, dann kann man trotzdem für sich gucken, hat das vielleicht eine Relevanz für die weitere Therapie? Sollte ich das Thema im Hinterkopf behalten? Als Beispiel, es gibt eine Person, die hat 3 Monate viel konsumiert, davor 10 Jahre täglich, mit einer sehr geringen Dosis, aber trotzdem täglich. Dann würde man vielleicht sagen, okay, es ist keine Abhängigkeit, aber es gehört irgendwie zum Leben oder als Hobby, beziehungsweise vielleicht doch irgendwie ein Problem, mit dazu. Und dann muss das auch im Hinterkopf Part der Therapie sein, auch wenn man keine Abhängigkeit verschlüsselt. Das heißt, selbst wenn man feststellt, ah, puh, okay, da ist keine Sucht, also keine Abhängigkeit da, ist es vielleicht trotzdem ein relevantes Thema. Und auch sowas kann man aus der Suchtanamnese rausziehen.
Sehr guter Punkt. Ich würde mit was Schönem weitermachen. Finde ich auch, glaube ich, ein Punkt, der uns beiden sehr wichtig ist, dass eine gute Suchtanamnese auf ganz vielerlei Möglichkeiten oder auf vielen Wegen dazu führt, dass der weitere Therapieverlauf positiv geprägt ist. Und da ist häufig so, es gibt ja diesen Satz, you never have a second chance to make a first impression. Also sorry für mein schlechtes Englisch. Aber was damit gemeint ist, ist ja genau das, dass so die Gesprächsatmosphäre häufig, die Fragen, wie die gestellt werden oder eben auch was implizit ausgelassen wird, in einem Klienten schon ganz, ganz viele Eindrücke darüber gibt, wie der weitere therapeutische Prozess aussehen wird oder einfach auch, was okay ist, über was gesprochen wird, über was und über was nicht. Und wenn man jetzt da, wie wir am Anfang schon kurz angerissen haben, das Thema Abhängigkeit oder auch andere unangenehme Themen von Therapeutinnen oder Therapeutenseite bewusst auslässt, sendet das nun mal ein Zeichen aus, ob man will oder nicht. Und umgekehrt, wenn klar ist, hey, hier kann über alles gesprochen werden und hier ist auch so eine Art Safe Room, um über Themen zu sprechen, wo man vielleicht weiß, da draußen ist das Feedback häufig negativ oder es findet eben so ein Othering statt, dass man sagt, oder werde ich direkt in eine Ecke gedrängt oder habe das Gefühl, dass ich direkt stigmatisiert werde. Das ist in der Therapie eben nicht der Fall.
Ich finde auch, dass es ein Problem ist, wenn PatientInnen das Gefühl haben, dass TherapeutInnen Probleme mit unangenehmen Themen haben. Ne? Also wenn wir selbst ein Problem mit schambehafteten Themen haben, dann ist das ist nur auf der einen Seite nachvollziehbar, aber dafür gibt es die Selbsterfahrung und da muss man halt nun mal leider irgendwie ein bisschen Zeit investieren, dass man das als in der Arbeit dann sozusagen hinkriegt. Sorry, aber da haben wir halt einfach eine Verantwortung. Und der Patient und die Patientin müssen auch irgendwie wissen, okay, kann mein Therapeut und meine Therapeutin auch negative, heftige Themen aushalten mit mir? Hält das auch unsere Bindung aus, unsere Arbeitsbeziehung, dass da auch wirklich krasse Sachen besprochen werden können? Und das ist halt ein Stück weit ein Ausblick in der Anamnesephase. Okay, die Person kennt mich noch gar nicht und die traut sich jetzt schon total locker und wohlwollend, diese Themen mit mir zu besprechen. Und ich habe immer noch das gleiche wertschätzende Gefühl, wie bevor wir das Thema besprochen haben. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, auch für spätere Themen, wenn es vielleicht um andere schambehaftete Themen geht, wo wir gar nicht der Meinung sind, es ist schambehaftet. Ne? Genau.
Da kann ich mich nur anschließen, weil stell du oder alle, die zuhören, stellt ihr euch doch mal vor, man ist in der Lage, dass man irgendein unangenehmes Thema hat, sei es Konsum, sei es aber auch sowas wie irgendwas zum Thema Sexualität. Und man ist eh schon schambehaftet und unsicher, das anzusprechen und dann merkt man beim Gegenüber, oh, dem ist das auch sau unangenehm und der vermeidet das Thema sofort und sagt, ah, interessant, gehen wir zum anderen Thema über. Was ist denn da wieder die Beziehungserfahrung, dass man sagt, nee, anscheinend ist auch der Raum Therapie nichts, ja, wo das irgendwie aufgegriffen wird und es war vielleicht jetzt auch blöd von mir, das anzusprechen.
Oder ich bin zu viel.
Ja, ne? Guter Punkt, genau. Und umgekehrt, das will ich jetzt gar nicht wiederholen, weil du das wunderbar auf den Punkt gebracht hast, zu merken, ah, hier ist ein Raum dafür, mein Gegenüber kann damit cool umgehen und wir besprechen es auf Augenhöhe, wohlwollend. Das ist so eine heilsame Erfahrung. Und wie du sagst, da erinnere ich mich auch immer gut an eine Sexualtherapeutin in meiner Ausbildung, die gesagt hat, das muss man lernen als Therapeut, Therapeutin, ganz bewusst cool mit diesen Themen umzugehen und einen Umgang damit auch zu finden, denn das ist wie bei einer Angsttherapie, da gilt ja auch die Regel, wenn du selber Riesenschiss hast vor Spinnen, macht es keinen Sinn, mit der Person eine Spinnenexposition zu machen, weil du überhaupt nicht den Raum bieten kannst.
Hä, was machen denn dann die Leute? Was machen denn dann die Leute mit der Spinnenphobie?
Ich glaube, die Leitlinien-Idee wäre, das dann weiterzuleiten
an Kollegen. Okay, alles klar. Also Martin, ich schicke dir alle mit Spinnen.
Okay.
Nicht, dass ich Expos machen würde, aber ich schicke dir alle Leute mit Spinnen. Okay, kurzer Ausreißer. Als letzte positive Folge noch von der Suchtanamnese, klingt vielleicht total trivial, wir wollen es trotzdem einmal noch erwähnt haben. schon bei der Anamnese erkennt der Patient oder die Patientin vielleicht, dass Konsum ein größeres Thema sein könnte, als er oder sie selbst gedacht hat. Ja, und das ist ja auch wieder etwas, was dazu führt, dass die Person sich mehr damit auseinandersetzt, den Konsum vielleicht selbst mehr beobachtet und hinterfragt und das insgesamt einen positiven Verlauf hat. Ich glaube, das ist ein klarer Punkt. Brauchen wir nichts weiter zu ergänzen, oder?
Und dank der magischen Zauberei der Aufnahmen können wir schon in die Zukunft sehen und sagen, das wird im Rollenspiel in unserer nächsten Hauptfolge tatsächlich noch wichtig werden, genau dieser Punkt. Genau, lasst euch überraschen.
Ja, dann ist die Frage, wenn man festgestellt hat, okay, da besteht ein Problem, wie kommuniziert man dann zum Beispiel die Abstinenzpflicht? Also das ist ja bei der Anamnese dann gegebenenfalls schon ein Thema, wie man überhaupt dem Patienten sagt, okay, man muss abstinent sein. Auch das Thema Urinkontrollen, ne? Also erwarte ich, dass die Person bei den Substanzen, die auch nachweisbar sind, dann regelmäßig Urinkontrollen einbringt. Und auch, von wem kommt überhaupt diese Abstinenzpflicht? Da wollen wir jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen. Man kann einfach auch ein bisschen da, sage ich mal, tricksen und dem Patienten auch sagen, ja, das ist halt gesetzlich vorgegeben. Das ist nichts, was ich mir selber ausgesucht habe. Natürlich ist es aber auch wichtig zu erklären, was wir vorhin schon beschrieben haben, warum es einfach auch sehr viele negative Folgen geben kann, wenn man dieses Konsumthema außen vor lässt und die Therapie einfach nicht so hilfreich ist, weil man immer als eine Version von sich selbst in der Therapie ist und nie 100% man selbst. So. Dementsprechend ist das eigentlich ganz, ganz einfach zu erklären. Und das mit Urinkontrollen ist so ein Punkt, das ist halt so ein bisschen was Individuelles. Da finde ich sehr wichtig zu erwähnen, dass diese Urinkontrollen selbst bezahlt werden müssen von den PatientInnen.
Ganz wichtiger Punkt.
Das heißt, die gehen zum Hausarzt. Viele Hausärzte finden es einfach auch ungeil. Ne, die haben da keinen Bock drauf. Das ist denen einfach auch zu viel Arbeit. Und dann muss man es selbst bezahlen. Und das, finde ich, ist auch eine Lücke. Das geht nicht. Also man kann nicht gesetzlich was fordern und dann müssen es die Leute selbst zahlen. Das, dann fallen ja diejenigen, die es nicht leisten könnten, schon mal raus. Ne, wenn sie gegebenenfalls auch noch einen weiteren Weg vielleicht zur Therapie haben. Deswegen muss ich ehrlich sagen, habe ich das bisher noch nie gemacht. Aber natürlich habe ich auch schon mehr Vorerfahrung einzuschätzen, inwiefern ist da so ein großes Thema, dass die Person nicht belügen würde. Und ich muss auch ganz transparent sagen, dass ich es auch in zwei Fällen hatte aus der ambulanten Psychotherapie, dass dann später oder im Nachhinein rauskam, dass sie dann doch zwischendrin konsumiert haben, wo sie es mir nicht gesagt haben. Dementsprechend, man ist nicht gefeit davor. Ich hatte es trotzdem, es war so weit auf dem Schirm, dass ich trotzdem sagen würde, die Therapie war definitiv wirksam. Aber natürlich hätte ich das mit unangekündigten Urinkontrollen vielleicht eher bemerkt. So. An sich ist ja die gesetzliche Vorgabe, wenn ich mich richtig erinnere, dass in den ersten bisher 10 Sitzungen Urinkontrollen durchgeführt werden müssen und eingereicht werden müssen. Aber natürlich auch im Verlauf macht es dann Sinn. Die neue Änderung, die kam dann Gott sei Dank endlich mal.
Und auch erst vor kurzem.
Genau, erst vor kurzem. Ist, dass man nicht nur 10 Sitzungen machen darf, solange jemand noch konsumiert, sondern bis zu 24 Sitzungen in der ambulanten Psychotherapie. Das ist eine Sache, das kommt viel zu spät, aber besser spät als nie. Und auch da wieder das Gleiche, was wir schon gesagt hatten. Man muss inhaltlich gucken, inwiefern man das dann sozusagen so eng sieht, ob da eine Verbesserung im Verlauf schon zu sehen ist, auch wenn es Rückfälle gibt. Das muss man im Einzelfall entscheiden.
Jetzt hast du mir einen Blumenstrauß an sehr guten Themen und Argumenten gegeben. Da überlege ich jetzt, wo ich als erstes drauf eingehe. Generell ist das ein gutes Beispiel, wie Folgen manchmal nicht so gut altern. Das ist tatsächlich wirklich kurz nach der letzten Folge, nach unserer Anamnese-Folge, kam die Änderung. Da haben wir ja noch am Ende drüber besprochen, was wir von diesen 10 Sitzungen halten. Es sind jetzt 24 Sitzungen, bin ich bei dir, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Noch viel Luft nach oben, aber es bewegt sich was. Und ein Punkt, den ich auch enorm wichtig finde, den du eben gesagt hast, da haben wir wieder ein systemisches Problem, was Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen benachteiligt, dass diese Urinkontrollen auf Selbstzahlerbasis beruhen. Ich kannte so ein, zwei Fälle, wo Leute durch sehr geschicktes Tricksen oder irgendwie Besprechen mit Ärzten das irgendwie hingekriegt haben, dass es doch die Kasse übernimmt, aber das waren absolute Ausnahmen. Und das stimmt natürlich, weil wir sprechen auch über nicht wenig Geld, was für, wenn man sich überlegt, dass man es über die gesamte Therapie macht, was da auch gezahlt werden muss. Und es gibt Menschen, die können das einfach nicht bezahlen. Und wie du sagst, für die wäre das dann ein Ausschluss aus der Therapie oder einfach die fehlende Möglichkeit, Psychotherapie zu machen.
Ich finde es auch dreist. Also das wäre wie, wenn man bei Depressionen dann sagen würde, für jedes Mal, dass du im Bett rumgegammelt hast und nicht aufgestanden bist oder nicht duschen gegangen bist, ja, musst du Geld zahlen.
Gutes
also
Beispiel,
es ändert total die Diskriminierung wieder.
Total. Da sehen wir auch wieder Thema Stigmata, dass wir da bei Depressionen, da ist auch noch Luft nach oben, aber schon tatsächlich einiges weiter sind als bei den Abhängigkeitserkrankungen oder beim problematischen Konsum. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist die Frage des Settings, denn in Entzugsbehandlung oder in Suchtreha oder auch in Suchttageskliniken wird es ja von den Kassen mit übernommen, die Urinkontrollen. Das Problem ist tatsächlich hier die ambulante Psychotherapie. Und ja, ich bin bei dir, dass das eine absolute Einzelfallentscheidung ist. Also ich erinnere mich immer an einer meiner wirklich schönsten ambulanten Psychotherapien mit jemandem, der an diversen stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankungen litt. Das war damals Alkohol und Drogen. Der hat es gemacht, der hat das damals über die Forensik einer Uniklinik gemacht, die ein Programm angeboten haben. Hat ihn auch mehrere hundert Euro gekostet über die gesamte Therapie, aber es war hochprofessionell. Der hat immer unangekündigte SMS gekriegt, wann er kommen muss. Das wurde mir dann auch direkt übermittelt. Und für unsere Therapie war es in dem Fall super. Das hat er auch selber gesagt, weil es ihm nochmal eine zusätzliche Motivation und auch Commitment gegeben hat, zu sagen, ja, ich könnte jetzt abbrechen oder mir geht's jetzt scheiße, Konsum wäre eine Option, aber fuck, ich habe so viel Geld jetzt schon dafür ausgegeben und ich will es auch wirklich und das war für ihn in dem Moment wichtig. Aber auch da ist, glaube ich, Einzelfallentscheidung das richtige Stichwort. Und was man eben nicht vergessen darf, ist, es ist sehr viel Geld und Aufwand, aber es kann wirklich auch einen positiven Impact haben.
Absolut. Und das Thema, wie spreche ich an, wenn ich das Gefühl habe, dass vielleicht ein Rückfall da war, das würde ich sagen, kommt dann nochmal eine extra Folge.
Generell, also das war jetzt auch nochmal mein Impuls zu sagen, das geht ja so ein bisschen in diesen Bereich, kann man Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen vertrauen? Also braucht es Kontrollen? Geht es nicht auch ohne? Wir wollen ja gerne eh noch eine Folge machen zum Thema Mythen über Abhängigkeitserkrankungen, Psychotherapie. Und ich würde sagen, ein Thema da wird auf jeden Fall sein, stimmt dieses, dass Suchtpatienten immer lügen?
Ja.
Das können wir, glaube ich, da, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Hast du noch was? Blöde Frage. Hast du noch irgendwas auf der Liste von den Dingen, die wir in der letzten Folge noch ergänzen, noch korrigieren, noch erweitern wollen?
Also vielleicht eine Kleinigkeit für diejenigen, die große Schwierigkeiten immer haben, Sätze und Formulierungen zu finden, ne? Also denen das total schwer fällt. Vielleicht noch was Konkretes an die Hand. Wir hatten ja als Hilfestellung genannt, dass man nach der Emotionsregulation fragt, um irgendwie auf das Thema Konsum zu kommen. Und wenn da jetzt zum Beispiel jemand absolut gar nichts zum Thema Konsum erwähnt, ne, das kann ja auch sein, dass es einfach weggelassen wird, dass man dann vielleicht auch nochmal fragen könnte, gehört da manchmal auch Konsum von Alkohol oder anderen Substanzen oder andere Möglichkeiten wie Spielen, Kaufen, Pornografie etc. dazu? Also, dass man eine Frage nimmt, wo sozusagen konkret was benannt wird, aber man so viele Auswahlmöglichkeiten benennt, dass die Person sich nicht so fühlt, als würde man konkret was unterstellen.
Mhm.
Aber man hätte eben nochmal genauer nachgefragt in dem Kontext der Emotionsregulation, was auch so ein bisschen ein Verständnis impliziert im Sinne von, naja, das könnte ich ja verstehen, ne? Wenn die Gefühle einfach manchmal zu heftig sind, dass sie vielleicht auch noch zu was anderem greifen, was mit Konsum zu tun hat. Das wäre mein letzter Punkt.
Schließe ich mich auch an, finde ich auch eine schöne Gesprächsführungsstrategie. Ich würde sagen, da wir ja den Bezug zur Psychotherapie haben, machen wir auch das, was in der Psychotherapie am Ende häufig gemacht wird, einer Stunde, nämlich zu sagen, was nehmen wir uns eigentlich mit? Möchtest du mit einem kurzen Fazit nach anderthalb Stunden oder anderthalb Podcasts Suchtanamnese ziehen? Was wären deine Take-Home-Messages für die Leute da draußen?
Ehrlich gesagt, dass wir der Titel unseres Podcasts sucht das Gespräch. Also redet über das Thema und macht euch nicht so einen Kopf, wie genau ihr jetzt welche Frage stellt, in welcher Reihenfolge. Hauptsache, ihr habt am Ende irgendwie ein Bild im Kopf, was ist ein Thema, wie viel, in welcher Form und seit wann. Und den Rest, der ergibt sich dann im Verlauf. Und geht eure Schamthemen an. Ihr seid Therapeuten, ist euer Job.
Ich würde sagen, ich schließe mich dir an. Einfach mal machen ist das Motto. Ich hoffe, nach den anderthalb Folgen konntet ihr auch ein bisschen was noch mitnehmen, wenn ihr selber Anamnesen macht. Wenn ihr gar keine Anamnesen macht, weil ihr euch einfach dafür interessiert, Betroffene seid, Angehörige, hoffen wir, es war trotzdem spannend für euch mal zu hören, hinter den Vorhang der Suchtanamnese zu blicken. Aber ich glaube, auch mein Fazit wäre, weglassen ist keine Option. Es gibt viele Wege, es gibt viele Möglichkeiten. Aber wichtig ist vor allem, dass ihr als Behandelnde danach einfach wisst, ob und inwiefern Konsum bei euren Klientinnen ein Thema ist. Und wie wir auch gesagt haben, es kann nur gut sein für den gesamten weiteren Therapieverlauf und für eure Beziehung.
Absolut. Dann würde ich sagen, damit lassen wir es so stehen und wünschen viel Spaß mit der nächsten Folge. Nämlich, habe ich eigentlich jetzt ein Suchtproblem oder habe ich keins?
Richtig, da geht's dann beim nächsten Mal weiter. Und wir hoffen, ihr bleibt uns treu und wünschen euch noch eine schöne Zeit.
Alles klar, ciao.